wenn es ambivalente oder ja, unangenehme Gefühle sind und ich daraus irgendwie ein Lied machen kann, was dann, wenn es herausgebracht wird, andere Menschen berührt oder sie sagen irgendwie, das trifft mich total, was du hier verhandelst oder was du hier aussprichst, dann ist das doch super.
Sagt Tom Schilling, den ich zu einer neuen Folge des Stober-Kais-Podcast Kunstpause in der Alten Nationalgalerie getroffen habe. Und wie immer in der Kunstpause sprechen wir am Anfang über ein Werk der Sammlung der Nationalgalerie, in diesem Fall über das Gemälde Landhaus von Hilversum, von 1901 des Malers Max Liebermann. Denn zu Max Liebermann hat Tom Schilling eine ganz persönliche Beziehung.
Ich bin ins Gymnasium gekommen und im Kunstunterricht haben wir halt gezeichnet. Und ich glaube, meine Kunstlehrerin hatte das Gefühl, dass ich ein zeichnerisches Talent habe und hat mich da bestärkt, dem nachzugehen und mir empfohlen, so zu Volkshochschulkursen zu gehen. Und da habe ich dann gemalt und gezeichnet und dort, wo hat mein Zeichenlehrer oder Mallehrer dort gesagt, ich muss unbedingt mal in die Alte Nationalgalerie gehen und mir so ein paar oder mal herausfinden, was mir am besten gefällt. Mhm. Und dann war ich, glaube ich, hier so in diesem Haus mit 12 oder 13 zum ersten Mal und bin mit meinem Kumpel hier durchgegangen und Liebermann kleben geblieben. Ich weiß nicht wieso, ehrlich gesagt. Erstmal waren es so die Porträts, die fand ich irgendwie, den Strich von ihm fand ich halt einfach irgendwie so lässig. Die Vermischung von konkret und so flüchtig. Ne? Mhm. Also das fand ich irgendwie ziemlich cool.
Also im Grunde so diese freie Geste. Das ist ja tatsächlich bei ihm so, dass es ist ganz klar ein Mensch erkennbar, es ist ganz klar ein Haus erkennbar, aber trotzdem bleibt es irgendwie eine gestische Geschichte bei ihm.
Ne? Ja.
Ja. Die Atmosphäre, die er irgendwie schafft von Räumen, wie würdest du beschreiben? Ist es für dich ein atmosphärischer Maler?
Ich glaube, es geht vor allem, also was mich bei ihm so fasziniert eigentlich wie bei den meisten oder bei vielen Malern, die mich interessieren, ist halt, dass wie er halt Licht, ne, setzt. So. Also es ist immer eine ganz, ganz klare Tages- und Lichtstimmung und das schafft ja die Atmosphäre vor allem. Also es ist ja nicht so ein Maler, der so irgendwie so seinen eigenen Gefühlszustand irgendwie uns präsentieren möchte, sondern einfach abbildet. Ne? Mhm. So. Und diesen Moment, diese Stimmung, die Lichtstimmung, die es tatsächlich gab in diesem Moment.
Ne? Das ist hier bei der Arbeit ja auch ganz sprechend, irgendwie dieses Landhaus in Hilversum, so heißt es. Was würdest du sagen, ist das ein Vormittag, ein Nachmittag, ein früher Morgen?
Ja, schwer zu sagen. Hm. Weiß ich nicht, ich würde sagen Nachmittag. Hier sieht man halt dieses Landhaus, ziemlich zentral in der Mitte des Bildes. Diese dreistöckige Villa, vor der so ein schöner Rosenbusch angelegt ist und in einem ziemlich weitläufigen Garten mit, ich würde behaupten, so ja, Linden sind es, die in einer vollen Blüte stehen und viel Schatten werfen.
Ist es, glaube ich, Hochsommer? Ich würde sagen, das sieht man an der Art und Weise, wie üppig das da sprießt. Die Blüten sind auch schon fast über den Berg, würde ich sagen. Du bist ja selber Gärtner, wie du mir verraten hast.
Nee, aber wir haben einen großen Garten und ähnliche Bäume. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das da rechts auf jeden Fall, dass das eine Linde ist, die so ihre Äste so runterhängen lässt. Ne? Die sind ja sehr üppige Bäume und so. Da in der Mitte halt so ein Rosenbusch. Der blüht ja jetzt auch schon, also könnte auch Juni sein. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr angenehm schattig, ja. Das
du hast vorhin erzählt von dem Kopieren von Liebermann in der Schule. Er selber hat hier auch kopiert, und zwar von Edouard Manet gibt es ein Haus in Rueil. Und das ist so ein interessanter Punkt, weil das ist so ein Zwischenbild. 8 Jahre bevor er seine eigene Villa am Wannsee beziehen wird. Also diese Sehnsucht nach Häuslichkeit vielleicht auch, die da rausstrahlt. Ich meine, die Sehnsucht.
Er wusste offenbar, wo er hin möchte oder was er will, ne? Was man so rein interpretieren könnte oder sagen könnte, dass er auf jeden Fall diesen Sehnsuchtsort hatte und den sich erfüllt hat und sich dann auch ein bisschen so an dem abgearbeitet hat. Das ist fast ein bisschen wie so eine Weltflucht, ne? Wie so ein Eskapismus.
Warum glaubst du, dass Menschen diese Sehnsucht nach einem Haus im Grünen haben? Das ist ja doch ein fast sozusagen das, was hier abgebildet ist, ist ja so ein Archetyp eigentlich, ja. Bürgerlicher Sehnsucht.
Es ist gar nicht bürgerlich, glaube ich. Ich glaube, dass jeder ab einem gewissen Alter irgendwann, also wir irgendwie scheint sich ja alles also in so sehr, sehr ähnlichen Etappen irgendwie bei uns abzuspielen, bei uns Menschen, was uns so umtreibt und was unsere Sehnsüchte sind. Und ab einem gewissen Alter ist es, glaube ich, einfach dieses Haus und der Garten. Ich habe gerade ein Buch gelesen von Voltaire, Candide oder der Optimismus, glaube ich, heißt es. Da geht es sehr, sehr lustig und wirklich unglaublich heutig und lustig geschrieben. Macht der Candide diese schreckliche Reise durch die Welt
Erlebt Erdbeben in Spanien.
Und Habgier und die Ausbeutung der Natur des Menschen und die Ausbeutung Völker gegeneinander und also wirklich.
Stimmt, Sklaverei.
Es geht um Sklaverei, es geht um Folter und was weiß ich. Also die hässlichsten Sachen widerfahren ihm und er versucht aber immer so Leibniz-mäßig das Gute im Menschen zu sehen. Und ja, am Ende muss er feststellen einfach, vielleicht ist der Mensch nicht so gut und kommt dann irgendwann wenigstens, also am Ende seiner Reise, hat er wenigstens seinen Garten und möchte mit dem Menschen nichts mehr zu tun haben und sieht sein Glück halt einfach in diesem paar Quadratmetern, die ihn beschützen und die ihm vielleicht auch einen Sinn geben.
Du hast vorhin erzählt, du hast als Kind, als Schüler viel gemalt, viel gezeichnet. Wo ist dieses Talent hingegangen? Gibt es das noch für dich selbst? Machst du noch, bist du noch gestalterisch, schöpferisch an Zeichenblock und Leinwand unterwegs?
Nee, gar nicht. Vielleicht kommt das irgendwann wieder.
Im Garten?
Vielleicht mit diesem Garten, ja, tatsächlich.
Wobei jetzt zum Beispiel bei dem letzten Album von dir ja Kunst oder der künstlerische Zugang eine totale Rolle gespielt hat in der Gestaltung. Also ich glaube, Kunst und Malerei spielt für dich irgendwie eine große Rolle im Leben, oder? Nach wie vor.
Ja, ich bin halt irgendwie, ich meine, wenn man eine Platte macht, dann ist sie ja nur, das ist ja letztlich Popmusik. Und Pop ist ja immer auch Hülle und dann hat man da halt diese große Möglichkeit, auch damit noch was zu erzählen und die Möglichkeit lasse ich natürlich ungern verstreichen und deswegen haben wir fürs Album eine tolle Künstlerin gefunden, die so Collagenkunst macht, Nathalie Huth heißt sie und ja, das war einfach ein großes Glück, dass wir uns rein zufällig über Instagram gefunden haben. Und dann festgestellt hat, dass es eine super Entsprechung, eine künstlerische Entsprechung für die Musik ist, die ich mache und die Themen, die ich verhandle. Man findet zueinander, also wenn man über die gleichen Sachen spricht.
Das Album hat ja eine große Melancholie, eine große Tiefe auch. Du bist jetzt vorhin, als wir hier hochgegangen sind, bei Franz von Stuck hängen geblieben.
Ja.
Hätte ja auch ein gutes Cover sein können für das Album, oder?
Ja.
Bei der Sünde unten.
Ja. Ja, also, ja.
Was ist es, Tom, was dich in dieser Düsternis irgendwie anzieht, aber auch, ja, fasziniert, so gefährlich es vielleicht auch manchmal sein mag?
Ich habe gar keine andere Wahl. Ich kann nicht auswählen zwischen, in welche Richtung ich gehen möchte, sondern ich gehe nur, wenn ich das Gefühl habe, dass ich irgendwo hingehen muss und dann folge ich dem Weg, der irgendwie so vorgegeben ist. Und die Platte ist so geworden, weil ich mich, ja, weil es mein Gefühlszustand zu der Zeit war. Und dann ja, ich den einfach, ich einfach so das machen wollte, überhaupt immer das machen möchte, was aus mir herauskommt, also so ganz ehrlich und unverstellt.
Wie schreibst du überhaupt? Wie hat man sich das vorzustellen?
Ja, manchmal setze ich mich hin und zwinge mich dazu, zu schreiben. Also nicht alles fliegt einem so zu und man ist nicht ständig inspiriert, sondern muss sich auch manchmal dazu zwingen. Auch Ideen, die ich habe in meiner Vergangenheit, die ich dann bewusst auch so versuche zu triggern. Also ein bisschen kannibalistisch auch, dass ich so quasi mich auch teilweise mit Leuten treffe, die ich seit Jahren nicht gesehen habe, einfach nur um irgendwie so ein Gefühl oder irgendwie irgendwas wieder hochzuholen, wo ich denke, hier schlummern ein, zwei Lieder.
Okay, also das Exhumieren von Gefühlen so ein bisschen.
Ja.
Gefühlsarchäologe.
Mhm.
Okay. Ja.
Und dann natürlich, wenn man weiß, dass man, was man irgendwie für eine Platte machen möchte, wenn man schon ein, zwei, drei Lieder hat und weiß irgendwie, wo die Reise hingehen soll, das ist der Anfang, das ist das Ende, dann weiß man, was dazwischen eigentlich sehr genau irgendwie, in welche Richtung man so graben muss, damit es irgendwie so ist, wie man möchte.
Das ist ja im Grunde ein therapeutischer Vorgang. Würdest du das so beschreiben als sozusagen Selbsttherapie, selbstgestellte therapeutische Aufgabe?
Ja, auf jeden Fall. Man kann halt, oder was therapeutisch daran ist, ist der Umstand, dass ich das Gefühl habe, dass ich was Unangenehmes in was Gutes transformieren kann. Mhm. Also dass, wenn es ambivalente oder ja, unangenehme Gefühle sind und ich daraus irgendwie ein Lied machen kann, was dann, wenn es herausgebracht wird, andere Menschen berührt oder sie sagen irgendwie, das trifft mich total, was du hier verhandelst oder was du hier aussprichst, dann ist das doch super.
Ist das Liedermachen für dich eigentlich vielleicht sogar die persönlichste Form der künstlerischen Äußerung? Weil die Rollen sozusagen, die du spielst, die werden ja an dich herangetragen. Das sind Figuren, die es in Drehbüchern gibt, Regisseure, die sagen, das kann und soll unbedingt Tom sein. Mhm. Die Lieder fangen ja bei dir selbst an, oder?
Ja, auf jeden Fall. Deswegen fällt mir das Spielen manchmal auch so schwer, weil ich gemerkt habe, dass ich eigentlich meist auch was von mir selber erzählen möchte. Und das versuche ich eigentlich in jede Rolle einzubringen. Ich bin ja nicht dieser Schauspieler, der sich so hinter einer Maskerade versteckt. Also was gut und schlecht ist, ne? Manche sagen irgendwie, spielt er immer das Gleiche oder spielt er immer sich selbst?
Spielt gar nicht.
Und
oder
spielt
auch
gar
schon gesagt.
Nicht. Ja, spielt gar nicht. Ist aber ganz oft auch ein großes, großes Kompliment.
Ja.
Ne? Weil gar nicht zu spielen, das ist eigentlich das Schwerste, finde ich.
Ich würde gerne noch einmal ganz kurz eingehen auf die Frage, wie du dich der Figur des Malers genähert hast, mit deiner eigenen Malererfahrung sozusagen bei Richter. Ja, was bist du da, weil du gerade so schön beschrieben hast, wie du sozusagen versuchst, in Schichten reinzugehen, die irgendwie in dir sind. Konntest du da auf diese Jugendmalererfahrung eingehen? Hat dir das was gebracht?
Ja? Ja, klar. Das Schwierige ist eher das Reinfinden. Also wenn ich zum Beispiel diesen Richterfilm gemacht habe oder Werk ohne Autor, der sich an Richter anlehnt, dann muss ich das lernen, wie das die Sachen hergestellt sind. Also da muss ich den Trick können. Ich möchte nicht das einfach nur behaupten, sondern ich möchte verstehen und mir selbst glauben, dass ich das kann. Insofern muss ich dann wahnsinnig viel malen. Und das war das Tollste überhaupt, diese Vorbereitung mit Andreas Schön zu machen. Andreas Schön hat in den 80er Jahren die Kerzen für Richter gemalt. Ja, also Richter hat dann eine Kerze gemalt und er hat die anderen gemalt.
Ja. Wie bei den alten Werkstätten, das ist ja nichts anderes.
Genau.
Ja.
Beziehungsweise, oder Richter hat auch manchmal einfach nur Fotos gemacht und die Farbtemperatur, die Lichtstimmung, also den Strich irgendwie bestimmt und dann haben die darüber geredet und dann hat er das gemalt. Und das heißt, dort konnte ich halt sozusagen von demjenigen lernen, der es tatsächlich auch gemacht hat. Und dann haben wir halt parallel gemalt und es war super.
Dass es eben auch wieder nicht gespielt ist.
Wie es geht.
Gelebt ist, ja. Ja. Und du hast dich auf so viele Rollen schon vorbereitet, die in unterschiedlichen Zeiten spielen. Ist da manchmal die Kunst ein Schlüssel für dich? Also, dass du dir die Kunst der Zeit anschaust, um dich einem Lebensgefühl zu nähern?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also,
das ist dann der Text.
Ist das wäre für mich zu sehr ein Blick. Also wenn die Figur sich für Kunst interessiert, dann ja. Mhm. Dann würde ich sagen, irgendwie dann.
Aber nicht als Methode sozusagen.
Nee.
Ja. Wie, gab's eine Phase in deiner Jugend, wo du richtig obsessiv gemalt hast? Also wo irgendwie deine Eltern dachten, der wird Maler?
Ja, meine Eltern dachten, glaube ich, ziemlich lange, dass ich Maler werde. Und ich war aber auch im Theater und habe dort gespielt abends. Und also mit 12, 13, 14 war es so Malen, Zeichnen. Und dann habe ich Graffiti entdeckt und habe so mit älteren Jungs abgehangen, die gemalt haben. Also wir haben immer zu sprühen, malen gesagt. Also sprayen oder sprühen hat kaum jemand gesagt, sondern wir haben immer gesagt, wir gehen malen.
Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis bald in der Kunstpause.